die schönsten Geburten sind die, wo wir als Ärzte eigentlich gar nichts machen. Ja, das ist ja so. Ja. Ja, die Frauen bekommen die Kinder, wir sind sowieso nur Geburtshelfer, wir helfen, die Hebammen helfen. Und wenn man dann eine gute Betreuung hat, dann die Geburt auch selbstbestimmt das Kind so bekommen möchte, kann, wie man es sich vorgestellt hat.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, du bist ja dafür bekannt, dass du dich sehr gerne um Frauen mit Blutgerinnungsstörungen kümmerst, teilweise auch sehr entschieden damit auftrittst, und du hattest neulich einen Vortrag gehalten.
Genau, den hatte ich in Düsseldorf im Rahmen einer Veranstaltung der Gynäkologen. Der findet immer jedes Jahr einmal im Jahr statt in Düsseldorf, FOKO. Das ist der Verband für die Gynäkologen, wo sich der Berufsverband auch sehr stark engagiert. Und da hatte ich einen Vortrag mit einem Gynäkologen, das ist der Professor Schmidt, der ist Chefarzt und Direktor in den Kliniken in Duisburg. Und der Titel war Praxis trifft Klinik, Klinik trifft Praxis, es blutet. Und das war ganz spannend, weil der Professor Schmidt hat auch eine eigene Historie, was die Gerinnungsstörung, was die Hämophilie angeht. Der hat in der Familie ist die Hämophilie durchaus bekannt.
Ja, und er leitet eine große Klinik.
Er leitet eine Level 1 Klinik, das heißt, das Besondere an dieser Klinik ist, das heißt, Frühgeburten sind dort kein großes Thema, weil er die natürlich Level 1, das heißt, da sind die Kinder sehr, sehr klein, die dort auch betreut werden können, und dazu angeschlossen ist auch eine große Kinderklinik, das heißt, er ist mit allen, ja, ich sag mal, Nebenwirkungen und Wirkungen, was alles in der Geburtshilfe passieren kann, ist er, ja, gut auf dem Weg.
Ja, und ich glaube, er sagte sogar, dass sie teilweise mehr leisten als die Maximalversorger in bestimmten Spezialgebieten. Maximalversorger, die Unikliniken zum Beispiel.
Genau, das auf jeden Fall, weil er natürlich auch, er selber kommt aus einer Uniklinik, nämlich aus der Uniklinik Essen. Das heißt, er bringt ein ganzes Portfolio an Erfahrung mit, was alles die Maximalversorgung und darüber hinaus. Du weißt ja, wenn man dann aus einer Maximalversorgung vermeintlich kommt, dann ist man ja durchaus auch in der Lage, in einem Haus der Maximalversorgung dann dieses Level nochmal zu über, ja, ich sag mal, ja, durchaus noch ein Schippchen noch drauf zu geben, weil die meisten Patienten fahren ja nicht in die Uniklinik, um dann letzten Endes eine Geburtsvorbereitung durchzuführen. Ja. Und deswegen entsteht ja auch der Anspruch dafür auch sehr groß. Ne?
Wobei, große Hochachtung, das ist nicht immer ganz einfach. Du kommst aus einer Klinik für Maximalversorgung und möchtest das transferieren in eine andere Klinik, Praxis, was auch immer. Und auf einmal merkst du, dir fehlen die ganzen Ressourcen und vor allem der Backup, falls irgendwas passieren sollte. Das heißt, es ist nicht nur einfach das Angebot, das du hast, sondern du musst diese ganzen Strukturen außenrum auch schaffen, damit die Patienten möglichst sicher sind. Und Sicherheit ist ja eines seiner größten Themen.
Und wirklich, und das muss ich dir sagen, das hat er wirklich gut aufgebaut. Er hat seine Oberärzte, seine Assistenzärzte, Fachärzte wirklich auf dieses Level gebracht und es eins der, wirklich, zieh den Hut davor, weil er natürlich auch, die Oberärzte sind vor Ort in der Klinik. Das heißt, das Backup ist tatsächlich da. Und das ist wirklich Hochachtung, muss ich sagen.
Er hat ja auch beschrieben, wie sie Schulungen durchführen, weil teilweise Komplikationen auftreten, die ja Gott sei Dank selten sind. Aber wenn sie da sind, dann muss jeder wissen, was zu tun hat.
Gebe ich dir vollkommen recht. Und dazu sagt er ja auch ganz viele Dinge, muss ich ja sagen. Ne?
Also es sind ja so zwei unterschiedliche Formen. Also erstmal muss man sagen, es ist ja Gott sei Dank selten. Das heißt, wir gehen ja erstmal von viel Physiologie aus, aber muss gewappnet sein. Natürlich, was jetzt das Thema Blutung angeht, ist es bei uns schon so, wenn jemand bei uns entbinden möchte, dass wir so eine grobe Blutungsanamnese, wie wir das sagen. Das heißt, wir haben so gewisse Punkte, nach denen wir halt quasi fragen. Das heißt, hatten Sie verstärkte Blutungen beim Zahnarzt, wenn Sie sich irgendwie stoßen? Wie sind Ihre, haben Sie dann sofort blaue Flecken? Oder auch wenn Sie, beim blaue Flecken, wenn Sie sich nicht stoßen, gibt es ja auch noch schlimmer.
Ja.
Wie waren Ihre Monatsblutungen? Gibt es irgendwelche Verwandten mit Blutungsstörungen? Das fragen wir ab. Das ist natürlich nur ein relativ grobes Abfragen erstmal. Und wenn wir dann merken, okay, da ist dann doch eine Blutungsauffälligkeit, die so nicht normal ist, dann werden halt gewisse Blutparameter abgenommen oder aber wir sagen, hör mal, bevor du entbindest, gehst du bitte noch einmal in ein Gerinnungszentrum und lässt das mal abchecken. Das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, das sind die Frauen, wo es dann unter der Geburt auf einmal zu Komplikationen kommt, was vielleicht gar nichts, also was erstmal primär gar nichts mit Gerinnungsstörungen zu tun hat. Mhm. Bei uns ist es der Klassiker, dass sich zum Beispiel die Gebärmutter nach der Geburt nicht richtig zusammenzieht. Also eine Geburt blutet immer ganz ordentlich. Das sieht schlimmer aus, als es ist. Das gehört irgendwo mit dazu. Aber wenn dann die Geburt quasi da ist, zieht sich die Gebärmutter zusammen und die Gefäße verschließen sich. Und wenn das nicht passiert, dann muss man halt sehr, sehr schnell handeln. Und ich sag mal, das Allerwichtigste ist, dass man vorbereitet ist. Dass jeder halt sofort weiß, wenn eine solche Situation da ist, dann muss so und so und so gehandelt werden und dann kriegt man das typischerweise auch ganz gut in den Griff.
Hast du dir denn selber mal überlegt, was für dich die meisten Ursachen sind für die Blutungen? Ich meine, so eine Gebärmutter zieht sich nicht zusammen, aber warum tut sie das nicht?
Verschiedenste Ursachen. Also wir wissen, für die Atonie, so nennen wir das ja, also ja. Der Uterus ist aton, also er kann keinen Tonus aufbauen, gibt es natürlich Risikofaktoren. Wir haben zum Beispiel lange Geburtsverläufe. Frauen, die viele Wehen haben, wo wir Wehenmittel einsetzen müssen, wo wir eine Geburt einleiten müssen, die vielleicht auch eine Infektion unter der Geburt quasi haben. Dann, wo die Gebärmutter schon vorgedehnt ist, also deutlich stärker gedehnt ist, Zwillinge, ja, wo die Gebärmutter ist ein Muskel und ein Muskel zieht sich nur dann gut zusammen, wenn er ein gutes Kontraktionsmoment hat. Das heißt, ein überdehnter Muskel, das kennen wir alle, der tut es nicht richtig. Und das ist dann zum Beispiel so die Mehrlinge. Oder wenn er halt müde geworden ist, weil er halt schon die gesamte Zeit halt die Venen hatte, das kann alles Blutung quasi von der mechanischen Seite halt hervorrufen. Das heißt, von uns schon mal ganz wichtig, auf diese Zeichen achten. Adipositas übrigens auch noch, habe ich ja vergessen, ganz wichtig. Ne? Die übergewichtige, die adipöse Frau, die ein deutlich höheres Risiko hat. Und dann sind aber die, die halt dann Gerinnungsprobleme haben. Das heißt, wo die Gerinnungskaskade, das kannst du dann besser erklären, wenn das gewünscht ist, nicht so richtig greift und die Plättchen nicht so richtig zusammengehen. Und auch dann muss man halt quasi behandeln. Das ist der Uterus, der sich vielleicht gut zusammenzieht, aber trotzdem weiter blutet. Der hat dann ein anderes Problem.
Wenn wir natürlich dann die Kombination aus der Tonus funktioniert nicht und ein bisschen Gerinnungsstörung, dann haben wir letztendlich das Problem tatsächlich noch deutlicher, also präsent, muss man ehrlich gesagt sagen. Welche Zeichen sind das? Oder was merkt eine Hebamme oder was merkt ihr? Oder was sind die Frühzeichen?
Ja, und das ist also unter der Geburt, das ist das Problem, gibt es erstmal fast keine Frühzeichen. Wir haben typischerweise gesunde junge Frauen und der Körper kompensiert das sehr gut. Also das heißt, wenn es zum Beispiel eine Blutung gibt, die in die Gebärmutter halt reinblutet, dann sieht man das vielleicht erstmal gar nicht und eine junge Frau ist relativ lang stabil. Die ist stabil, weil die hat vielleicht schon ein Liter Blut verloren, aber das sieht man am Blutdruck gar nicht. Aber wenn sie dann vielleicht mal dann über einen Liter, anderthalb Liter verloren hat, dann sinkt der Blutdruck, dann fängt das Herz an zu rasen, ja, und das sind dann aber schon Zeichen, da ist schon einiges an Blut verloren. Und deswegen ist es für uns auch so ganz wichtig, dass wir halt zum Beispiel nach der Geburt ganz bewusst noch ein Medikament, halt einen Wehenunterstützer geben, damit der Mutterkuchen sich schneller löst. Das ist immer wieder eine Diskussion, auch mit den Hebammen, ob das dann wirklich notwendig ist. Ist aus unserer Sicht und aus Leitliniensicht absolut notwendig, weil dadurch Blutungskomplikationen einfach vermieden werden. Und dass wir die Frauen natürlich beobachten, dass wir schauen, wo ist der Uterus? Wo steht er? Das ist total interessant. Also ich sag mal, die Gebärmutter steht ungefähr auf Rippenhöhe und ich sag mal, 5 Minuten nach einer Geburt oder nach der Geburt des Mutterkuchens ist diese gleiche Gebärmutter auf einmal schon wieder auf Nabelhöhe. Das heißt, die zieht sich wirklich irre zusammen. Aber man muss auch darauf achten. Das heißt, natürlich geht das Kind zu Mama und alle sollen sich freuen. Das ist auch prima. Ja, trotzdem guckt die Hebamme ab und zu, wie ist der Fundus? Hat er sich gut kontrahiert? Weil wir kennen alle die Situation, dass alle sind froh, alle sind glücklich, es ist alles quasi überstanden. Und irgendwann kommt der Papa und sagt, da ist ganz viel Blut bei meiner Frau und da hat keiner drauf geachtet. Das gibt es leider und das sollte es eigentlich nicht passieren.
Nicht passieren, ja. Also umso wichtiger, dass alle Beteiligten tatsächlich als Team miteinander arbeiten. Das heißt, alle aufeinander hören und auch Dinge miteinander besprechen. Ich glaube, das ist, glaube ich, das höchste Gut, glaube ich, in so einem bei so einer Geburt, glaube ich.
Und wir üben das auch. Ja? Mhm. Also quasi an Simulationsübungen. Ja? Das heißt, es wird dann schon auch mit den Narkoseärzten, die dann ja dazukommen in solchen Situationen, werden solche Situationen halt geübt. Wer macht was? Wer ist wofür zuständig? Ja? Wer gibt den zweiten Zugang? Wer bestellt die Blutkonserven? Was macht der Narkosearzt? Was macht der Geburtshelfer? Was macht dann gegebenenfalls auch ein Gerinnungsmediziner, die dann ja auch irgendwann zumindest die Labormediziner mit ins Boot kommen? Das ist alles gut verschriftlicht in den Leitlinien, aber das muss auch gelebt werden und deswegen muss man es üben. Dafür ist es Gott sei Dank zu selten, als dass man wie ich viel Erfahrung da drin hat, aber jeder muss und jeder kleinste Assistent, der jüngste Assistent, muss einfach darauf vorbereitet sein, dass es halt passieren kann in seinem Dienst und dann muss richtig gehandelt werden.
Also wirklich, also ich bewundere euch da, was das angeht, muss ich euch sagen, weil ich bin nach wie vor der Meinung, wenn dann einmal der Schwall rauskommt an Blut, dann muss ja ganz schnell reagiert werden. Und da muss ich sagen, bewundere ich euch dann, wie ihr als Team dann relativ schnell agiert, Zugänge liegen, Maßnahmen werden ergriffen, ob das nun die klassische Tranexamsäure ist, das Fibrinogen, was ja dann unter der Geburt, das ist ja der letzte Fibrinkleber, der ja unter der Geburt auch oft verbraucht wird, weil das ja letzten Endes der letzte Schritt ist, um dass der, ich sag mal, der Gerinnungspropf dann auch wirklich stabil bleibt, das Fibrinnetz, muss man sagen.
Genau.
Und auch das ist ja etwas, was ihr in eurem Kreissaal sehr schnell zur Hand habt, glaube ich.
Ja. Also das wird natürlich, du hast gesagt, die Tranexamsäure so als quasi Mittel der ersten Wahl schon mal. Um das zu aktivieren, Fibrinogen ist, dann geht es dann weiter. Jedenfalls über die Faktorengabe, das ist natürlich dann, also typischerweise machen das die Anästhesisten, die in einer solchen Situation dabei sind. Man kann dann natürlich auch nochmal über ganz spezielle Untersuchungen, wir nennen das also Rotem-Untersuchungen, wo man wie ich gucken kann, wo hakt es jetzt gerade in der Gerinnungskaskade, um das halt ganz gezielt zu ergänzen. Aber auch da muss man natürlich sagen, das sind Fälle, die sind glücklicherweise die Ausnahme.
Genau, das sind ganz seltene, ganz seltene Fälle.
Das passiert bei uns vielleicht in der Klinik, 6-8 Mal im Jahr. Aber es passiert und da muss man handeln. Ne?
Und er erzählt das in einer Leichtigkeit. Also es hört sich so leicht und unbeschwerlich an und glaube aber trotzdem, dass jeder Notfall immer wieder mit Hochspannung zu betrachten ist. Aber so wie er das erzählt, hat man den Eindruck, es geht so leicht von der Hand.
Und wir sind vorbereitet. Für ihn ist ja Blutung erstmal was völlig Normales. Er sagt ja, eine Geburt ist blutig, sieht manchmal mehr aus, als es tatsächlich ist, aber sie ist tatsächlich blutig. Jetzt hat die Natur ja schon einige Schutzmechanismen bei der Geburt eingebaut, damit es eben dieser Blutverlust begrenzt wird. Davon berichtet er ja auch. Und da gibt es ja auch, wie er berichtet hat, durchaus einen Konflikt mit den Hebammen.
Genau, hören wir doch mal rein. Das sind die Unvorbereiteten. Jetzt haben wir ja die Vorbereiteten, die wir ja nun zusammen managen, jetzt über die Jahre. Und da gibt es ja genügend Beispiele, die wir hier zusammen auch gut durchgebracht haben. Frauen, die Trägerin der Hämophilie sind, gleichzeitig auch einen verminderten Faktor 8 haben und so weiter. Auch die entbinden ja hier bei euch problemlos, muss man sagen.
Weil wir vorbereitet sind. Weil wir auch von euch vorbereitet werden. Das ist ja das Thema. Das heißt, die bekannten Gerinnungsfaktoren, die vielleicht woanders auch gehören, nee, bitte nicht schwanger werden etc., das ist natürlich nochmal eine Herausforderung, aber dann ist es einfach gut, wenn man das interdisziplinär hat. Das heißt, die Gerinnungsstörung ist bekannt. das Gerinnungszentrum gibt uns so einen Waschzettel mit. Ne? Das heißt, wir wissen schon, das geben, das geben, das geben. Die Präparate sind da. Mhm. Und damit können wir natürlich auch solche Patientinnen halt dann sicher entbinden, weil wir einfach wissen, wir wissen, was wir tun, wir wissen, was wir tun müssen. Die Präparate sind da, die Diagnostik ist da und dann kann man solche Frauen wunderbar entbinden.
Ist es auch so, dass die Frauen vor euch sitzen und sagen, oder zumindest euch fragen, machen Sie das zum ersten Mal? Das ist ja oft eine Unsicherheit der Frauen. Ne? Sie waren ja nicht, sind ja nicht so, vielleicht bei euch das erste Mal, waren auch schon woanders und versuchen ja von euch herauszubekommen, ist es das erste Mal, dass Sie solche Frauen entbinden? Kommt das vor? Und wie reagiert ihr?
Ja, in dem Fall sagen, es ist nicht das erste Mal. Klar, also wir haben schon mal wieder Frauen auch, die woanders, man kann mal schnell sagen, oh, sie sollten aber kein Kind mehr kriegen. Das genau. passiert. Aber damit zerstört man natürlich auch bei den Frauen was. Mhm. Das würden wir hier auch nicht sagen, sondern man muss es abwägen. Man muss es abwägen, wie sind Nutzen und Risiko und was kann man quasi machen. Und dann machen wir es natürlich nicht zum ersten Mal. Und das sind natürlich dann auch keine Geburten, wo da jemand bei ist, der es zum ersten Mal macht. Natürlich gibt es auch junge Assistenten, die lernen, aber dann ist der Oberarzt natürlich da dabei, ne? bei solchen Sachen. Dann wissen die Narkoseärzte halt auch schon Bescheid und dann ist man vorbereitet und dann kann man auch handeln und damit hat man eine Sicherheit, in erster Linie natürlich für die Patientin, aber auch für das Kind, weil da sind wir wieder beim nächsten Thema.
Genau.
Ja, auch gerade bei den Hämophilen, dann ist natürlich immer die Frage, wie ist die Diagnostik gelaufen? Gibt es einen Junge? Wird es ein Junge? Wird es ein Mädchen?
Genau.
Die Mädchen haben es häufig etwas einfacher, aber auch da, das muss nicht sein. Und da ist es einfach toll, dass wir solche Sachen einfach vorher besprechen können und dann auch den idealen Geburtsmodus im Endeffekt für die Patientin halt dann finden.
Die Frauen gehen ja oft davon aus und sagen, naja, vielleicht ist es sicherer, einen Kaiserschnitt also dann durchzuführen. Das heißt, oder ist die Literatur manchmal zwei geteilt, was das angeht. Ich hatte früher auch, ja, ich will mal sagen, in die eine oder auch in die andere Richtung gehabt, dass ich dachte, naja, vielleicht ist es doch kontrollierter, aber bis ich dann für mich wahrgenommen habe, dass bei einem Kaiserschnitt man durch mehrere Schichten ja durch muss, das heißt, das Blutungsrisiko ist erstmal für eine Frau viel höher, das habe ich ja gelernt. Klar. Von euch.
Ja.
Und man toleriert ja auch viel mehr Blutverlust bei einem Kaiserschnitt. Nichtsdestotrotz hat man ja oft die Situation, ist es nicht sicherer fürs Kind? Oder das ist oft so ein Abwägen. Aber ich habe bei euch ganz viel gelernt, dass eine natürliche Geburt geht. Und das hat meine Meinung auch tatsächlich geändert.
Also man muss so ein bisschen gucken, welche Situation hat man einfach vorliegen. Ja, ist es eine Frau, die ihr drittes oder viertes Kind bekommt? Da sage ich mal, ist es fürs Kind wahrscheinlich vollkommen egal. Da ist wahrscheinlich die Traumatisierung durch den Kaiserschnitt noch größer. Mhm. Bei einer Erstgebärenden mag das vielleicht wieder etwas anders aussehen.
Okay.
Das hängt natürlich auch ab, wie ist der Verlauf der Geburt und natürlich auch, ja, was muss man halt machen? Also ich sag mal, gewisse vaginal-operative Eingriffe, Saugglocke, ja, Saugglocken würden wir natürlich ungern einsetzen, wenn wir wissen, da ist ein Gerinnungsproblem am Kind. Mhm. Weil damit natürlich letztendlich auch Hirnblutungen dann hervorgerufen werden können, sodass dann im Zweifel schon der geplante Kaiserschnitt das schonendere Verfahren ist, insbesondere wenn wir halt eine schwere Gerinnungsproblematik quasi haben und auch das beim Kind erwarten. Mhm. Aber das ist keine Sache, die unbedingt halt sein muss, je nachdem, wie es ist. Es gibt ja unterschiedlichste Ursachen halt dementsprechend.
Genau, ich glaube, wir haben hier schon viele Frauen auch normal entbinden lassen können, klar, die auch eine schwere Hämophilie, wo das Kind mit einer schweren Hämophilie gekommen ist, muss ich sagen, und keinerlei Probleme aufgetaucht sind, weil wir natürlich auch gleichzeitig die Kinderklinik nebenan haben, aber auch ihr sehr schnell und rechtzeitig gesehen hat, aus der geburtshilflichen Seite ist das safe, das ist sicher, da passiert nichts und das Risiko wird minimal sein oder eben gar nicht da sein. Ich glaube, das ist, glaube ich, etwas, da braucht es eben viel Erfahrung. Und die habt ihr und die könnt ihr uns auch wirklich und die könnt ihr auch den Frauen auch geben.
Ich denke schon, dass wir das den Frauen geben können. Ja. Ja, aber und da muss man den individuellen Weg finden. Und ich sage jetzt nicht, jede Patientin mit einer Gerinnungsstörung kann vaginal entbunden werden. Nein, definitiv nicht. Mhm. Ich sage aber auch nicht, jede Frau mit einer Gerinnungsstörung muss per Sektio entbunden werden. Das ist auch Quatsch. Ne? Mhm. Und das muss man halt einfach interdisziplinär mit euch, mit uns, gemeinsam halt einfach besprechen, mit der Patientin auch natürlich, was sie überhaupt möchte, welche Situationen auch unter der Geburt eintreten können. Das Unglücklichste ist grundsätzlich, wenn es irgendeine Situation gibt, wo wir unter der Geburt einen zügigen Kaiserschnitt machen müssen. Ne? Das ist eigentlich das genau, was wir vermeiden wollen. Der sogenannte sekundäre Kaiserschnitt, auch der sekundär eilige Kaiserschnitt, weil damit in dem Augenblick natürlich die Voraussetzungen einfach nicht mehr so ideal sind. Man muss einen Kaiserschnitt machen, aber man macht ihn nicht geplant, sondern macht ihn in einer gewissen Eile. Und das wird man nie ganz vermeiden können, weil es solche Kaiserschnitte halt immer gibt. Aber man muss es vorausschauen. Wie zum Beispiel auch, was wir ja auch zunehmend haben, ist zum Beispiel Falscheinnistung des Mutterkuchens. Ne, die uns blutungsmäßig Probleme machen können. Ne? Und die schlimmsten Fälle sind die, die halt vorgeburtlich nicht bekannt sind, dass da eine Fehleinnistung quasi ist. Kleines Haus, junger Assistent, Oberarzt nicht direkt greifbar und dann löst sich die Plazenta nicht richtig. Das sind die Katastrophen, die es auch in Deutschland noch gibt. Und deswegen ist das Vorhersehen halt, das ist das Allerwichtigste.
Ja, und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da führst du ja viele junge Assistenten auch immer wieder mit ein, weil du sagst, auch sie sind irgendwann mal im Dienst und sie müssen auch letzten Endes parat stehen letzten Endes und sollten auch so eine Situation mit Hilfe eines Oberarztes oder eines älteren Assistenten auch, wo sie herangeführt werden. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, was nicht in jedem Haus geschieht. Leider Gottes. Das müssen wir leider Gottes auch so sagen. Ich meine, ohne jetzt auf irgendeiner Klinik drauf zu schauen, das Beibringen?
Ja, also wir alle haben natürlich Personalnot in den Kliniken und man muss die Dienste besetzen. Der Monat hat nun mal 30 Tage. Genau. Und als Chef ist es meine Verantwortung, die Dienste aber mit den Assistenten so zu besetzen, dass die so weit sind, Risiken zu erkennen und dann zumindest am Anfang erstmal schon mal richtig zu handeln. Natürlich ist das hier, wo die wissen, der Oberarzt ist im Haus. Das heißt, wenn die in meiner Klinik, in unserer Klinik hier einen Oberarzt rufen, einen Assistenzarzt, dann ist der in 60 Sekunden da, 90 Sekunden. Wenn der natürlich draußen ist, ja, und von zu Hause reinkommt, dann braucht er länger. Und trotzdem kann auch so eine Blutungskomplikation auch bei einer Frau auftreten, die halt kein Risiko vorher mitbringt.
Ja, du hast es aber eben gerade schön erzählt. Dieses Risiko hast du ungefähr 6 bis 7 Mal im Jahr. Gar nicht so oft, muss man sagen. Nun ist es so, wenn wir Patientinnen haben mit Gerinnungsstörung, dass wir natürlich darauf bedacht sind, diese Frauen natürlich in Kliniken entbinden zu lassen, die ein gewisses Maß an Risikomanagement und auch genau das, was du gerade schön erzählt hast, dass eben der Oberarzt in 60 Sekunden da ist. Und deswegen versuchen wir natürlich, diese Patientinnen natürlich in Kliniken vorzustellen und auch vorzubereiten, die dieses gewisse Maß an Erfahrung und Risikomanagement auch mit sich bringen. Das, glaube ich, ist wichtig.
Das ist absolut wichtig. Beziehungsweise andersrum erwarte ich auch von einer Klinik, die eine Patientin, wo sich eine Patientin vorstellt mit einem gewissen Risikoprofil und die das halt nicht handeln können, dass man das auch ganz klar sagt. Dafür gibt es die Perinatalzentren. Dass manchmal die Realität oder der Wunsch und die Realität etwas weiter auseinander liegen, das ist sicherlich so. Aber ich glaube, das ist die Verantwortung eines jeden Klinikchefs, dann auch mal zu sagen, nein, diese Patientin ist für mein Haus nicht die richtige. Da gibt es natürlich auch Regeln, ganz klar, aber das muss man dann auch einfach selbstkritisch dann so mal sehen und sie dann halt in ein Nachbarkrankenhaus.
Dann habe ich ein, zwei Patientinnen gehabt, kamen, obwohl sie also ein hämophiles Kind haben, und dann waren sie wieder erneut schwanger, und dann saßen sie bei mir und meinten zu mir, ach, wissen Sie, eigentlich würde ich gerne eine Hausgeburt gerne haben. Geburtshaus. Weißt du, da, solche Fragen bekomme ich auch, und dann stehe ich oft da und denke, mein Gott, was sage ich? Also natürlich weiß ich, was ich hier zu sagen habe, dass ich ihr natürlich davon abrate, aber dann hatte ich so eine Anfrage, naja, aber wissen Sie, Frau Doktor, dass die Kinderklinik ist genau gegenüber. Ich so, ja, aber wenn in dem Geburtshaus ein Problem entsteht, ist das Risikomanagement egal, ob die Klinik gegenüber ist oder drei Straßen weiter, weil der Krankenwagen wird genauso normal gerufen. Und ich meine, wie siehst du das denn? Ich meine, da sitzt jemand und sagt mir, ich möchte jetzt aber auch mal eine andere Umgebung um mich herum haben. Weißt du, das habe ich zwei, dreimal gehabt und habe ich tief geschluckt.
Ja, das ist dann einfach auch so der Punkt, wo mir persönlich das Verständnis fehlt. Denn ich mache Geburtshilfe jetzt seit 30 Jahren, und wir alle kennen die Fälle, wo Hausgeburten abgebrochen werden müssen und die dann quasi in einem desolaten Zustand in die Kliniken gebracht werden. Mir fehlt da wirklich das Verständnis. Natürlich sage ich auch meinen Patientinnen, auch in den Kreißsaalführungen, die Geburt ist Physiologie. Wir müssen ja auch keine Angst machen. Es passiert ja selten was. Mhm. Wenn halt irgendein Risiko quasi auftritt, dann kommt es einfach auf jede Minute an, dann muss es schnell gehen. Und das schaffen sie von keinem Geburtshaus und das schaffen sie von keiner Hausgeburt. Das heißt, wenn man eine schöne Hausgeburt hat und alles ist gut, dann mag das ein total tolles Erlebnis sein und es ist auch wunderbar. Aber die abgebrochene Hausgeburt, und wir alle kennen auch diese Fälle aus Gutachterfällen, wenn irgendetwas mal nicht gut gelaufen ist, und das sind einfach dann die Katastrophen. Sodass ich bin absoluter Freund, oder ich sage ganz klar, eine gute Geburtshilfe muss interdisziplinär mit Hebammen quasi laufen. Die Hebammen sind für die Physiologie, und da wollen und sollen wir Ärzte uns auch wenig einmischen, das ist auch gut so. Mhm. Aber trotzdem hat jeder Beruf halt seinen Schwerpunkt, was er machen muss. Und am besten fahren die Patientinnen halt wirklich in Kliniken, wo sie natürlich entbinden können, klar in einer Krankenhaus- oder Kreißsaalatmosphäre, wo sie aber trotzdem wissen, für den Fall der Fälle kann man halt schnell eingreifen. Und das ist ja auch nicht so, dass es in den Kreißsälen hier in den Kliniken die Kacheln bis an die Decke sind und alles ganz steril ist, das ist ja nicht mehr so. Wir haben ja schöne Kreißsäle, ja, es ist nicht das eigene Wohnzimmer, ist vielleicht auch manchmal besser so, sondern es ist einfach ein schön eingerichteter Kreißsaal, wo einen keiner stört und wo man einfach auch ja mit seinem Partner und der Hebamme ganz harmonisch die Geburt halt machen kann.
Erzähle ich dir noch wieder mal so eine Frage, die mir oft gestellt: Wassergeburt.
Naja, ja, Wassergeburt, why not? Ja, also ich sag mal zur Wassergeburt, man muss sich darüber im Klaren sein. Die Wassergeburt ist für viele Frauen eine Möglichkeit, ein Kind auf die Welt zu bringen. Gerade das warme Wasser kann auch durchaus in die Geburt auch unterstützen. Mhm. Und zum Beispiel in unserer Klinik haben wir auch bis auf einen Kreis, also haben wir auch überall die Möglichkeit, eine Wassergeburt zu machen. Das kann ich aber auch machen, das kann ich auch mit Risikopatientinnen machen, weil ich weiß, ich kann sie auch schnell wieder rausbringen, wenn halt irgendetwas ist. Also Wassergeburt, das muss man halt selbst quasi wissen, das wäre jetzt kein Grund, nicht in die Wanne zu gehen. Aber gerade so bei uns ist es so, dass viele Frauen schon die Wanne auch nutzen in der Eröffnungsperiode, also wenn der Muttermund sich quasi eröffnet, dass die dann aber doch eher für die letzten Wehen an Land gehen möchten, weil man etwas mehr Möglichkeiten hat. Aber das muss man individuell sehen. Also Wassergeburt, ja, aber auch dann wieder in einem Setting, wo man ärztlich eingreifen kann.
Ja, jetzt habe ich ganz viele Dinge jetzt hier, muss ich sagen, erfahren und bin tatsächlich erstaunt und auch beruhigt, muss ich sagen, für viele Frauen, die doch viele Dinge doch machen können, also die Wassergeburt zum Beispiel, auch was der Risikoschwangerschaft oder Risikogeburt angeht, muss ich dir sagen. Und wie viele Möglichkeiten es tatsächlich doch gibt, hier in einem Setting sich normal aufgehoben zu fühlen, sage ich jetzt einfach mal, und ja, sein Kind auf der Brust zu haben und alles ist gut, muss ich sagen. Und in den 30 Jahren kannst du von vielen, vielen schönen Geburten erzählen, glaube ich.
Die schönsten Geburten sind die, wo wir als Ärzte eigentlich gar nichts machen. Ja, das ist ja so. Ja. Ja, die Frauen bekommen die Kinder, wir sind sowieso nur Geburtshelfer, wir helfen, die Hebammen helfen, und wenn man dann eine gute Betreuung hat, dann die Geburt auch selbstbestimmt das Kind so bekommen möchte, kann, wie man es sich vorgestellt hat. Mhm. Das heißt, gegenseitig offen miteinander kommuniziert, ganz hervorragend. Und wir Ärzte, wir kommen da auch gar nicht rein, wenn wir nicht gerufen werden, wenn nicht irgendwelche Besonderheiten quasi da sind. Aber wenn, dann sind viele Frauen einfach froh, dass es uns gibt. Und ehrlich gesagt, zu Recht.
Sehr schön. Ich glaube, du hast das schöne Schlusswort gegeben. Ich danke dir, Markus. Geburtshelfer, wenn nötig. Und du hast noch ein schönes Wort genannt, offene Kommunikation. Und dafür danke ich dir für die schönen Jahre, die wir, und ich hoffe auch auf die nächsten schönen Jahre, für eine offene Kommunikation und interdisziplinäre Arbeit.
Hör mal, das sehe ich ganz genauso. Ich hoffe, wir werden noch viele gemeinsame schöne Jahre vor uns haben.
Genau. Ich danke dir, Markus.
Gerne.
Bis dann.
Ciao. Ciao. Und da schließt sich letztendlich wieder der Kreis, was wir am Anfang des Podcasts hatten. Er hat viel aus der Maximalversorgerklinik in sein Haus mitgenommen und spezialisiert, vielleicht auch noch auf ein höheres Niveau gebracht. Mhm. Aber das Entscheidende ist eben, diese Ressourcen außenrum zu schaffen, dass solche Notfallabläufe eingespielt sind, die Ressourcen da sind, damit eben das, was er auch sagt, die Sicherheit des Patienten an oberster Stelle steht.
Ich denke, das hast du wirklich ein gutes Abschlusswort zu dieser ganzen Sache. Das heißt, wir können Frauen mit einer vermehrten oder auch einer Geschichte mit einer Blutungsneigung gut versorgen. Kommunikation ist eins der wichtigsten Dinge, die wir mitbringen müssen, damit Frauen auch gut versorgt werden. Wir brauchen ärztliche Kollegen, die sich dieser Sache annehmen wollen und hoffen, dass wir das auch deutschlandweit gut weiterhin verbreiten können.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Mit freundlicher Unterstützung von Okta Pharma. Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.